Herr Landammann, Frau Landesstatthalter, Frau Regierungsrätin, Herr Regierungsrat, sehr geschätzte Landrätinnen und Landräte, werte Gäste und Medienvertreter. Das Jahr 2017 ist schon oder erst 32 Tage alt. Ich hoffe, Sie sind alle gut gestartet und es ging eben in diesem Rhythmus weiter, wie Sie angefangen haben. Der Januar soll ja einer der kältesten der letzten Jahre gewesen sein. Ich will nicht sagen und behaupten, ich habe diese Kälte an diesen Wintertagen und vor allem in der Nacht gern. Wenn die Wassertränken in den Ställen gefroren sind, oder wir eben zur Nacht unterwegs am Watten sind, dann ist es nicht so lustig, wenn man die Finger nicht mehr gespürt oder die Scherpen um das Maul gefriert. Was mich aber immer wieder motiviert, sind die Träume vom nächsten Frühling mit diesen schönen Augenblick, mit dieser Schönheit, die dann wieder verwacht. Und so kann man dann auch wieder an die Wärme und eben die gefrorenen Finger auftauen. Was hat diese Erfahrung mit der Urner Politik zu tun? Der Januar soll einer der kältesten der letzten Jahre gewesen sein. Und wenn ich das mit meinen Zeitungsmeldungen, die ich diese Woche gelesen habe, vergleiche, da ist zum Beispiel gestanden, Trumps Order sorgt für Chaos. Gemeint ist die temporäre Einreisesperre für Staatsangehörige aus 7 muslimischen Staaten. Es geht ein Ruck durch das Land oder ein Rebell wird Kandidat. Das sind Schlagziele zu den Wahlen in Deutschland und Frankreich. Vielleicht sind es eben nicht nur die gefühlten Aussentemperaturen, wo uns bei diesen weltweiten politischen Entwicklungen erstarren. Über Tage, über Wochen, über Jahre haben wir jetzt auch von diesen Krisen weltweit, namentlich in Syrien, gehört. Leider haben wir jetzt auch seit dem Amtsantritt vom amerikanischen Präsidenten keine versöhnliche Meldung vernehmen. Und vielleicht geht es halt in der Urner Politik und uns allen wie mir. Vielleicht müssen wir an uns, an den Träumen vom nächsten Frühling halten. Auch wenn der nächste Frühling im politischen Winter manchmal sehr lang auf sich warten lässt. Und damit begrüße ich Sie zum ersten Sessionstag im Jahr 2017. Ich danke ganz besonders im Weibel, dass er so schön geheizt hat für uns. Ich gebe damit die Entschuldigungen bekannt. Es haben sich entschuldigt für den ganzen Sessionstag der Landrat Theophil Zurfluh von Sisiken. Er ist in der Ferien. Der Landrat Franz Xaver Arnold Altdorf aus geschäftlichen Gründen. Und am späteren Nachmittag wird der Landrat Michael Arnold wegen einem geschäftlichen Termin die Session verlassen. Wir kommen zur Traktandenliste, zur Geschäftsliste und ich möchte anfragen, ob es da Änderungen gibt. Herr Landrat Stadler, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, über den Titel unter dem Traktandum 2.1, das Gesetz über das Kantonsspital sowie die Verordnung und die Eigentümerstrategie vom Regierungsrat über das Kantonsspital Uri diskutieren. Nachher weiterhin haben wir unter dem Traktandum 4.1 Motion von der CVP-Fraktion beraten und auch beschließen. Ich habe das Gefühl, das macht Sinn, wenn wir das zusammen beraten und die Motion auch gerade unter dem Punkt 2.1 diskutieren und beschließen, weil im Antrag vom Kantonsspital Vorlage ist ja, dort man die Motion von der CVP-Fraktion abschreiben. Von dem habe ich das Gefühl, das würde Sinn machen.
Besten Dank. Sie haben den Antrag vom Landrat Simon Stadler gehört. Motion unter 4.1 traktandiert von der CVP-Fraktion als 9.2.1 zu traktandieren. Wer mit dem Änderungsvorschlag einverstanden ist, soll das bitte mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dagegen ist, mit der Minus, Enthaltungen mit der Null-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben einstimmig dem Antrag zugestimmt. Darum wird das Traktandum 4.1 neu als auf der Geschäftsliste unter 2.1 abgehandelt. Es sind weitere Anträge. Landrat Vizepräsident Christoph Schillig, Sie haben das Wort.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im Namen von der Ratsleitung beantrage ich die Traktandenliste um das Traktandum Einsetzung von einer nichtständigen landrätlichen Kommission zur Prüfung vom Geschäft Um- und Neubau Kantonsspital Uri zu erweitern. Ich hoffe um Annahme von dem Antrag, damit das Anliegen kann angemessen diskutiert werden.
Sie haben den Antrag gehört. Das Wort wird verlangt vom Landrat Dani Fuhrer, Erschfeld.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir halten die Vorlage zur Einsetzung von einer Spezialkommission in der jetzigen Form für nicht beratungsreif und stellen den Antrag, Traktandenliste nicht mit dem Traktandum zu ergänzen. Ich begründe das folgendermaßen. Zuerst finden wir es sehr unglücklich, dass die Fraktionen nur mit einem Mail zwischen Weihnachten und Einsendeschluss bis 10. Januar zu dieser Frage bedient worden sind. Keine weiteren Unterlagen dazu und zeitlich bedingt auch keine Möglichkeit zur Beratung in den Fraktionen selber. Das ist ja heute noch so. Keine Unterlagen zu den Aufgaben, keine Unterlagen zu den Kompetenzen, keine Unterlagen zum Verhältnis zu den bestehenden ständigen Kommissionen und vor allem zu deren ihren Kompetenzen. Ist das jetzt eine Sachkommission oder eine Aufsichtskommission? Wesentlich ist es dann, wenn die Geschäftsordnung Kompetenzen und damit das Instrument vom Landrat vorgetut. Das Geschäft ist noch nicht reif für die Beratung. Dabei ist der Landrat gut beraten, das Vorhaben aufmerksam zu verfolgen. Ein Zitat aus der Botschaft zum Planungskredit vom 28. September 2014, in dem nur von einer Baukreditsumme von 100 Millionen ausgegangen und in Aussicht gestellt worden ist. Der vom Kantonsspital Uri erarbeitete Businessplan hat jedoch gezeigt, dass das Kantonsspital Uri eine Investitionssumme von 130 Millionen Franken, das heißt die daraus resultierenden jährlichen wiederkehrenden Zinsen und Amortisationskosten, nicht finanzieren kann. Wo sind wir heute mit den Kosten? 115 Millionen plus 15%, das gibt 132 Millionen und 9 Millionen Bundneukosten für Abbruch- und Landlastensanierung mit rund 141 Millionen Wurti. Der Bau vom Kantonsspital immer noch im Rahmen vom im Dezember 2016 kommunizierten Baukredit, der im Herbst 2017 zu Turnen kommt, liegen. Er redet man plötzlich von einer Abschreibungsteuer von 40 Jahren. Beim Planungskredit sind es noch 33 Jahre gewesen. Zahlenakrobatik, wo man die nötige Aufmerksamkeit schenken sollte. Wohlgemerkt, bei diesen 141 Millionen sind Kosten für Spitalausstattung, Personalhäuser oder eine Tiefgarage oder was auch immer noch im Spitalbereich gebaut werden soll, noch nicht einberechnet. Und was sollt mehr als Oberaufsicht und Gegengewicht einsetzen? Eine Kommission, wo die Aufgaben und Kompetenzen nicht klar sind, basierend auf einer Umfrage zwischen Dezember und Drittkönigen per Mail. Nur eines. Die Einsetzung von einer Spezialkommission muss seriöser angegangen werden und vorbereitet werden. Wir sind auch nicht unter Zeitdruck. Die Kreditvorlage kann ohne weiteres und aus meiner Sicht auch richtigerweise in den bestehenden Kommissionen vorberaten werden. Wenn man dann nachher an der Ansicht ist, dass es eine Spezialkommission brauchen sollte, dann kann man das dann immer noch machen. Ich bitte Sie noch einmal ganz genau zu überlegen, was wir da beschließen sollen. Geben Sie dem Antrag zur Ergänzung der Traktandenliste nicht statt und weisen Sie das Geschäft an die Ratsleitung zurück.
Es liegen zwei Anträge vor. Es geht ja eigentlich um Traktandenlisten. Also der Präsident von der Finanzkommission hat noch das Wort, Landrat Georg Simmen, bitte.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich rede nicht als Präsident von der Finanzkommission, sondern als Landrat. Möchte ich noch betont haben, bevor ich da jetzt etwas dazu sage. Wir haben uns da wirklich auch sehr viel Gedanken gemacht zu dem Thema Spezialkommission. Ich habe mich auch schon mit dem Kollegen vorher schon mehrmals über das Thema unterhalten. Und eben gerade, wie er ja sagt, wie man das sehr gut muss anschauen bei dem Geschäft, wie das eben gerade so ein wichtiges Geschäft ist, bin ich absolut der Meinung, braucht es da eine Spezialkommission. Das ist noch nie, so eine grosse Investition ist noch nie da gewesen. Und darum, also wenn wir überhaupt diese Spezialkommission einsetzen, dann wenn nicht jetzt, wenn sonst. Also ich sehe nicht, dass wir in nächster Zeit wieder so ein riesiges Geschäft haben, wo das nötig wäre. Und der Hauptgrund eigentlich, warum man das ja auch gesagt hat, dass man das machen soll, ist, bei der Regierung ist es ja auch nicht so, dass das nur in der Zuständigkeit von einem Regierungsrat ist. Das sind drei Regierungsräte, die mit dem beschäftigt sind. Einer hat Federführung und zwei sind noch dabei. Und darum macht es auch Sinn, beim Landrat, dass man das interdisziplinär anschaut, mit einer Spezialkommission. Und man hat das ja über wie nach einem Jahr jetzt aufgelegt. Man kann sich immer streiten, ob das mit E-Mail und allem ideal gewesen ist. Aber alle Fraktionen haben das Thema noch besprechen in ihren Fraktionssitzungen. Und die meisten, so wie ich jetzt die Rückmeldung habe, sind auch der Meinung, dass man das jetzt so einsetzen soll. Und noch als Letztes möchte ich noch sagen, es ist, glaube ich, unbestritten, dass die anderen Kommissionen, Finanzkommission, Gesundheitskommission, Baukommission, die drei, die da könnten involviert sein, die werden nicht entmündigt. Selbstverständlich werden, also es ist sogar die Idee, dass der Kreditantrag noch durch die normalen Kommissionen durchgehen soll und erst nachher eigentlich dann die Spezialkommission soll wirken. Und darum, also, wenn wir jetzt die heute einsetzen oder erst in zwei Monaten, also ich glaube, der Entschluss ist klar, dass man das machen will. Und darum finde ich, sollte man das jetzt heute traktandieren und darum ersuche ich Sie, dem Antrag von der CVP nicht zuzustimmen.
Besten Dank. Das Wort geht an Landrat Markus Zurfluh. Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nachdem der Kollege George Simmen für sich als Landrat persönlich gesprochen hat, erlaube ich mir auch noch gerade die Meinung von unserer Fraktion mitzuteilen. Die Fraktion hat sich anlässlich ihrer Fraktionssitzung über das Geschäft effektiv auch unterhalten. Es ist klar die Meinung, dass die Vorteile von einer solchen Kommission selten bewegen. Und sie wird darum auch für Nachtraktandierung und für die Einsetzung von dieser Spezialkommission stimmen. Die Argumentation, glaube ich, die hat der Kollege Simmen bereits vorgebracht. Wir sind klar der Meinung, dass die Überlegung, alle, was es Pflichten hat, zu einem späteren Zeitpunkt zu erstellen und alle Fragen im Vorfeld zu klären, die ständige Kommission eingesetzt werden soll, dass das nicht kann unterstützt werden. Wir meinen, durch das verlieren wir eigentlich nur unnötig Zeit. Es geht Zeit verloren und das Ergebnis schlussendlich wird nicht anders ausfallen, wenn wir jetzt das hinterher schieben. So, wenn wir die Kommission jetzt einsetzen, haben die eigentlich sogar noch ein bisschen Vorlaufzeit. Die können sich organisieren, die können mit der Ratsleitung zusammen Pflichten heften und alle weiteren Fragen klären und somit eigentlich würde von unserer Seite nicht dagegen sprechen, dass wir die Kommission heute würde einsetzen. Also im Namen von der FDP-Fraktion darf ich sagen, dass wir dem Antrag von der Ratsleitung grossmehrheitlich werden zustimmen.
Besten Dank. Wird das Wort weiter noch verlangt? Das Wort geht auch Landrat Christian Arnold. Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich würde mich da eigentlich an meine zwei Vorredner aus der FDP anschliessen. Die SVP-Fraktion hat das auch diskutiert. Wir haben das kritisch beleuchtet. Wir sind auch klar der Meinung, dass sich eigentlich das bisherige System, wenn man es mit den zwei Aufsichtskommissionen, mit den Sachkommissionen grundsätzlich bewährt hat. Wir sind aber auch nachher zum Entschluss gekommen, aufgrund von der Größe des Projekts, dass es Sinn macht, so eine Spezialkommission einzusetzen. Wir haben dort auch von unserer Seite her zuhanden von der Ratsleitung auch klar formuliert, wie wir das eigentlich sehen, seit der Kommunikation. Das scheint schon noch wichtig zu sein, dass nicht nachher die Regierung eigentlich das Gefühl hat, das ist dann die einzige Kommission, wo Kommunikation müsste stattfinden in den anderen Kommissionen. Finanzkommission oder AXUKO und so weiter, dass dort das nicht mehr stattfinden soll, da sind wir eigentlich anderer Meinung. Aber im Grundsatz haben wir klar 1-4 ausgesprochen und unterstützen auch den Antrag von der Ratsleitung, dass wir so eine Spezialkommission dort einsetzen und nicht mehr länger Zeit verstreichen. Danke.
Besten Dank. Das Wort geht an Landrat Thomas Huwiler.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Ordnung halber gebe ich jetzt auch noch die Meinung von unserer Fraktion wieder. Ich schließe mich am Herrn Arnold und am Herrn Zurflo an. Wir sind auch für die Einsetzung dieser Sonderkommission und den Antrag der Ratsleitung unterstützen. Danke.
Besten Dank. Das Wort geht noch an Landrat Alois Zurflo.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch die EVP-Fraktion ist grundsätzlich nicht gegen die Kommission. Aber wenn man jetzt schnell die Kommission gründet, ist es einfach aus meiner Sicht nicht sauber. Man hat es jetzt schon gemerkt, aus den Voten, die jetzt gefallen sind, man ist sich noch nicht so ganz einig, was jetzt genau in den Kompetenzen und Funktionen sind. Und ich bin klar auch der Meinung, dass man das eigentlich vorher sollte klären, was die Funktionen und Kompetenzen sind und wie das nachher funktioniert mit den ständigen Kommissionen, vor allem mit den Aufsichtskommissionen. Für mich gesehen wäre es also absolut vernünftig, dass man das sauber aufgleiset, dass man das alles nachher offiziell schriftlich überkommt und nicht damit Mailverkehr hin und her und haben sie das letzte nicht angelesen. Also ich weiss nicht, was es ihm gibt und was es ihm nicht gibt, wenn man das auf die nächste Session verschieben würde. Weil wir haben da absolut keinen Druck. Weil das Spielwerk geht irgendwann nachher 5 Jahre und die Abstimmung ist im Herbst, also ich sehe nicht, wieso wir jetzt schnell die Kommission gründen und nachher im Nachhinein quasi dann definieren, was die Kommission alles sollte und kennen. Also ich ersuche nicht dem Antrag von Christoph Schillig nicht zuzustimmen.
Besten Dank, Herr Vizepräsident. Sie haben noch das Wort.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich finde, wie schon gesagt, dass es wichtig ist, das Anliegen zu diskutieren. Der Widerstand, der ja da ist, zeigt ja schon auf, wie diskussionswürdig das Traktandum ist. Und darum finde ich, sollte man das Traktandum aufnehmen und über das Traktandum diskutieren und nicht schon vorher, bevor wir das auf der Traktandenliste, wir haben es ja eigentlich noch gar nicht drauf, aber wir diskutieren schon darüber. Also ich finde, wir müssen jetzt auf Traktandenliste nicht diskutieren.
Besten Dank. Sie haben die 2 Anträge gehört. Der Antrag von der Ratsleitung, Vortrag vom Vizepräsident für die Einsetzung von einer Spezialkommission zum Um- und Neubau Kantonsspital. Sie haben den Antrag gehört von der CVP-Fraktion für Nicht-Traktandierung von dieser Kommission. Wir kommen zur Abstimmung. Es ist das absolute Mehr erforderlich. Wer dafür ist, dass wir die Spezialkommission unter dem Traktandum 1.2 auf die Geschäftsliste aufnimmt, soll das bitte mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dagegen ist, soll das mit der Minus-Taste bestätigen. 0 für Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 42-18 bei einer Enthaltung für die Nachtraktandierung zur Einsetzung von einer Spezialkommission um das Neubau Kantonsspital gestimmt. Somit kommen wir sind weitere Wortmeldungen zur Geschäftsliste. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Es ist zu entnehmen aus Ihren Reaktionen, dass die Geschäftsliste mit diesen Änderungen und Ergänzungen genehmigt ist. Wir kommen zum Punkt 1, neue parlamentarische Vorstöße. Es sind 5 parlamentarische Vorstöße eingegangen. Ich bitte die namentlich dafür zu kommen. Als erstes das Postulat Daniel Fuhrer, Erschfeld zur Verkehrserschliessung, Entwicklungsschwerpunkt Schattdorf. Herr Fuhrer, Sie haben das Wort.
Ja,
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich erreiche ein Postulat ein über einen Marschhalt bei der Sanierung des Knoten Kastellen und zu einer Gesamtplanung von der Verkehrserschliessung im Zusammenhang mit der Sanierung von der Umfahrungsstrasse. Mit der Annahme vom Rahmenkredit für das Strassenbauprogramm im Oktober 2015 an der Volksabstimmung ist die WUF als Hauptelement vom regionalen Gesamtverkehrskonzept unter das Rheinstal beschlossen worden. Mit der Inbetriebnahme von der WUF im Jahr 2021 werden die heutigen Verkehrsströme rund um die WUF stark verändert. Dabei spielt die Umfahrungsstrasse eine wichtige Rolle. Die Umfahrungsstrasse wird entsprechend neu als schweizerische Hauptstrasse aufklassifiziert und hat die Aufgabe, den Verkehr vom Süden her zum neuen A22-Bringer Altdorf Süd oder auf die WUF zu führen und im Gegenzug der vom Norden kommende Verkehr über die Umfahrungsstrasse in die Industrie- und Gewerbegebiet von Schattdorf und zum A22-Bringer in Erschfeld. Damit ist die Umfahrungsstrasse den künftigen Anforderungen, als sie der gerecht werden kann, soll sie in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Im Amtsblatt vom 13. Januar 2017 hat die Baudirektion das Auflage- und Einspracheverfahren für die Sanierung des Knotenkastellen eröffnet. Das Projekt sieht einen Neubau des Knoten und den Bau einer Brücke vor und soll 7,2 Millionen Franken kosten. Im Gegensatz zu allen anderen Teilbereichen um die WUF fällt auf, dass auf eine Gesamtplanung Verkehr rund um Entwicklungsschwerpunkt Industrie und Gewerbe in Schattdorf bis jetzt verzichtet worden ist. Wir halten das für einen grundsätzlichen Fehler, ist damit nicht klar, wie künftig die Verkehrsführung vom Gewerbegebiet westlich inklusive Riedstrasse und das Gewerbegebiet östlich von der Umfahrungsstrasse mit Detwiler, Ruag, SBU und Teichhofszentren ausgestaltet und mit der Umfahrungsstrasse verbunden werden soll. Zudem scheint uns die geplante Knotensanierung Kastellen mit 7,2 Millionen eine recht teure Lösung zu sein. Aus diesen Gründen fordern wir den Regierungsrat auf, die geplante Sanierung vom Knoten Kastellen zu sistieren und ersuchen, gestützt auf Geschäftsordnung Artikel 119 vom Landrat, um einen Bericht über die künftige Erschliessung vom Industrie- und Gewerbegebiet Schattdorf, wo insbesondere Auskunft geben soll über die Planung der künftigen Feinerschliessung vom Industrie- und Gewerbegebiet östlich und westlich von der Umfahrungsstrasse, die Anbindung der Zufahrten Riedstrasse, Militärstrasse und vom Knoten im Bereich der AG Uri, Rossgiessenstrasse an der Umfahrungsstrasse, die Überprüfung der Sanierung vom Knotenkastellen auf kostengünstigere Möglichkeiten und die Verkehrslenkung während der Bauzeit der Sanierungsschritte mit dem Ziel, die betroffenen Industrie- und Gewerbegebiete zuverlässig erreichbar zu halten und übermässige Einschränkungen zu vermeiden. Wir sind uns bewusst, dass eine solche Planung nur unter Einbezug von weiteren Akteuren wie Gemeinde Schattdorf, aber auch die Industrie und Gewerbe Sinn macht und eine gewisse Zeit braucht. Trotzdem erachtet mir als richtig, dass mit der Sanierung vom Knoten Kastellen im Hinblick auf eine Gesamtplanung zugewartet wird. Zusammen mit den Zweitunterzeichner Daniela Planzer und Rödis Kraken bin ich froh um die Prüfung von unserem Postulat und hoffe auf eine positive Antwort. Vielen Dank.
Besten Dank. Das nächste ist eine parlamentarische Empfehlung zur Anpassung und Ergänzung zum Reglement RPBG 40-L15 Planung und Baugesetz. Herr Landrat Hans Giesler, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Parlamentarische Empfehlung zur Anpassung und Ergänzung zum Reglement Planungs- und Baugesetz. Trotz der kürzlich durchgeführten Revision von Planungs- und Baugesetz sind verschiedentlich Mängel unterlaufen, die zu überprüfen und Anlass gegeben. Die Bauaufsicht von verschiedenen Gemeinden wird sehr unterschiedlich gehandhabt, vor allem bei wilden Bauten außerhalb von Bauzonen. Der sogenannte Ist-Zustand kantonal sollte angestrebt und aufgenommen werden. eine gleiche Behandlung in allen Gemeinden sollte ein dringendes Ziel sein. Auch ist zu überprüfen, ob man eine Gemeindebildkommission, zum Beispiel Talgemeinden, Seitentaler und Ursere, bestehende Aufsichtskommission, sollte gebildet werden. So könnten verschiedentlich Ressourcen bezüglich Administration eingespart werden. Bekanntlich werden in den Gemeinden verschiedentlich Ungewissheiten festgestellt, die zum Teil einen grossen administrativen Aufwand nach sich ziehen, der auch viel Geld unnötig in Anspruch nimmt. Bei Anzeigen wird sogar auf anonyme telefonische Meldungen reagiert. Was noch schlimmer ist, es wird sogar unter falschem Namen Anzeige gemacht. Wer soll denn so eine Person geahndet werden, wenn die der Volk Anzeige gegen unbekannt gemacht wird? Anzeigen sollten künftig nur noch in persönlicher oder schriftlicher Form angenommen werden. Es ist zu überprüfen, ob nicht sogar eine Geldhinterlage in Betracht gezogen sind worden. Ein sogenanntes Pfand. Wenn der Anklage rechtens Gültigkeit hat, so ist es dem Kläger zurückzustatten, ansonsten verfolgt es eine einwillige Gemeinde. Laut Artikel 124 von der Geschäftsordnung vom Landrat reiche ich und der Zweitunterzeichner die parlamentarische Empfehlung ein. Der Antrag. Erstens, der Regierungsrat wird empfohlen, für alle Urnengemeinden eine konsequente Einigung, Gleichbehandlung heisst das, zu erzielen betreff Aufsicht. Zweitens, es ist zu überprüfen, eine aus der Gemeindebildkommission bestehende Aufsichtskommission einzusetzen. Und drittens, anonyme Anzeigen sind von der Behörde nicht anzunehmen. Ich danke dem Regierungsrat für die Bearbeitung von der Empfehlung. Mein Zweitunterzeichner ist der Roland Politi. Danke.
Danke, Landrat Hans Giesler. Das nächste ist eine Interpellation zur Fahrzeugbeschaffung und Schadstoffausstoß. Herr Landrat Toni Moser, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Vor mehr als einem Jahr ist publik geworden, dass VW beim Abgas beschissen hat, dass die Dieselfahrzeuge viel mehr Luftschadstoff ausstoßen, als offiziell angegeben ist. In den letzten Monaten ist auch klar geworden, dass weitere Produzenten von Dieselfahrzeugen bei den Abgaswerten geschummelt haben. Vermutlich sind alle Dieselfahrzeugproduzenten davon betroffen. Eine Dokumentation von der Rundschau, ausgestrahlt am Januar 2017, vor kurzer Zeit, hat dokumentiert, dass Dieselfahrzeuge im realen Fahrbetrieb bis zu 17 Mal mehr Stickoxid ausstoßen als auf dem Prüfstand. Damit liegen die Fahrzeuge bezüglich Luftschadstoffemissionen weit über den gesetzlichen Grenzwert. Von Dieselfahrzeugen werden Stickoxid, Feinstaubpartikel produziert, die unsere Atemluft erheblich belastet. Dieselfahrzeuge sind die Hauptverursacher der hohen Stickstoffbelastungen in der Schweiz. Die Folgen für uns betroffene Menschen sind erheblich. Asthma, Bronchitis, Lungenkrebs, Herzinfarkt und andere Störungen. Es gibt ungefähr 20'000 Spitaltage und ungefähr 3'000 vorzeitige Todesfälle in der Schweiz dürften mit der Luftverschmutzung zusammenhängen. Auch im Kanton Uri ist aufgrund der im Winterhalbjahr häufigen kleinräumigen Inversionslagen die Atemluft teilweise erheblich mit Stickstoff und Feinstaub belastet. Das sind kürzlich auch wieder die länger anhaltende Schönwetterperiode im Dezember und Januar 2017 deutlich zeigt. Wenn Sie interessiert, bitte www.in-luft.ch kann man das gut nachschauen. Die öffentliche Hand ist eine bedeutende Beschafferin von Fahrzeugen und sie unterhält grössere Fahrzeugflotten. Saubere Auto bei der öffentlichen Hand können darum einen wichtigen Beitrag zu einer sauberen Atemluft leisten. Private mit grösseren Fahrzeugflotten haben aufgrund vom Abgasskandal bereits reagiert. So hat das Carsharing-Unternehmen Mobility beschlossen, seine Dieselfahrzeuge auszutauschen. Gestützt auf Artikel 128 von der Geschäftsordnung vom Landrat erlauben sich darum die Landräte, das ist der Landrat Christoph Schielig und meine Person, dem Regierungsrat in dem Zusammenhang die nachfolgenden Fragen zu stellen. Erstens, gibt es im Kanton Uri Leitlinien für die Beschaffung von Fahrzeugen? Zweitens, falls es solche Leitlinien gibt, welche sind Kriterien bei der Beschaffung von Fahrzeugen? Wird der Schadstoffausstoß auch berücksichtigt oder lediglich der in der Energieeffizienzetikette vom Bund prüfte CO2-Ausstoß? Drittens, ist der Kanton bereit, im Sinn von einer Vorbildfunktion bei der Beschaffung von Fahrzeugen auch den Schadstoffausstoß zu berücksichtigen? Viertens, ist der Kanton bereit, zugunsten von einer besseren Atemluft künftig auf die Anschaffung von dieselbetriebenen Personen- und Lieferwagen zu verzichten? Die Fahrzeuge, die am 1.9.2017 geltenden Abgasnormen, die werden also erst eingesetzt, nicht erfüllen. In Klammern, ab 1.9.2017 werden die in der EU die sogenannten Real Drive Emissions Messungen im realen Strassenverkehr für Typengenehmigung für Personenwagen bindend. Fünftens sieht der Regierungsrat die Möglichkeit, ebenfalls Gemeinden bei der Beschaffung von schadstoffarmen Fahrzeugen ins Boot zu nehmen. Wir danken für die Aufmerksamkeit und Beantwortung unserer Fragen.
Besten Dank, Herr Landrat Moser. Wir gehen weiter zur Interpellation zur ärztlichen Grundversorgung im Urner Oberland. Vortrag von der Landrätin Vreni Walker. Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich reiche eine Interpellation zur ärztlichen Grundversorgung im Urner Oberland ein. Seit dem Juni 2014 fährt Dr. Dorothea Stüttgen Abdala mit ihrem Mann Dr. Akmal Wassef Abdala die Arztpraxis Geschene. Das Ehepaar betreibt zudem eine Hauptpraxis im Peromünster Luzern. Die Praxis in Geschene stellt die einzige medizinische Anlauf- und Versorgungsstelle von der Gemeinden Gurnella, Wassa und Geschene dar. Kurz nach Beginn von der Praxistätigkeit haben sich schon Schwierigkeiten aufgezeigt. Im Umgang mit den Patienten, welche auch den Weg in die Medien gefunden haben. Stichwort sind gewesen, die angebliche Verweigerung von der Ausgabe von der Patientendossier, mangelhafte Erreichbarkeit sowie die Unpünktlichkeit auch bei vereinbarten Terminen. Aktuell besteht gemäss Aushang an der Praxis folgende Öffnungszeiten: Donnerstag 10.30 bis 15 Uhr, montags, freitags und Samstag nur nach Vereinbarung. Die Arztpraxis ist, wie die Erfahrung zeigt, telefonisch sehr schwierig zu erreichen. Und man wartet stundenlang, nur um einen Termin zu bekommen. Viele Patienten beklagen sich über einen unangemessenen Umgang. Das führt mehrfach zu Arztwechsel. Diese Situation ist nach wie vor unbefriedigend. Gestützt auf Artikel 127 von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat wird der Regierungsrat ersucht, am Landrat folgende Fragen zu beantworten. Erstens, welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass der Kanton Uri, vertreten durch den Regierungsrat, eine Praxis-Ausübungsbewilligung erteilt? Wie lange hat diese Bewilligung Gültigkeit? Zweitens, sind Vorgaben an die Ärztin von gestern gemacht worden, wo sie Praxis-Ausübungsbewilligung erteilt worden sind? Wenn ja, welche? Drittens, werden im Zusammenhang mit der Erteilung von einer Praxis-Ausübungsbewilligung minimale Öffnungszeiten festgelegt? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum das nicht gemacht worden ist. Viertens, können die aktuellen Praxisausübungsbewilligungen nachträglich mit Auflagen belegt werden und bei deren Nichteinhaltung entzogen werden? Wenn ja, kann sich der Regierungsrat eine derartige Massnahme vorstellen. Gemäss einem Zeitungsbericht aus der damaligen Zeit beabsichtigt Frau Dr. Stüttgen die Praxis in Geschenen mit einem 50% Pensum zu betreiben. Aktuell sind das gemäss der angeschlagenen Öffnungszeiten etwa nur 10%. Wie stellt sich der Regierungsrat zu dieser Tatsache? Sechstens, ist bei der Erteilung der Praxisübungsbewilligung bekannt gewesen, dass die Ärztin von Geschenen als Bürgermünster Luzern noch eine Praxis hat oder künftig eröffnet wird? Wenn ja, gibt es in diesem Zusammenhang Vorgaben, welche die Ärztin im Urner Oberland zu erfüllen hat? Wenn nein, wird die Praxisausübungsbewilligung trotzdem erteilt? Ist die Praxisbewilligungsausübung trotzdem erteilt worden? Siebtens, wie sorgt der Regierungsrat für einen geordneten Praxisbetrieb so angemessene Öffnungszeiten in der Arztpraxis Geschenen? Achtens, was gedenkt der Regierungsrat gegen die aktuelle Verweigerung von der medizinischen Grundversorgung zu unternehmen? Wenn Patienten nicht passen, werden Krankenakten den Patienten zurückgegeben mit der Aussage, dass sie einen anderen Hausarzt suchen sollen. Mit welchen konkreten Massnahmen stellt der Regierungsrat sicher, dass sich die Gesundheitsversorgung im Urner Oberland eigentlich auf qualitativ gutem Niveau befindet? Ich bedanke mich mit der Zweitunterzeichnerin Frieda Steffen Regli für die Beantwortung der Fragen.
Besten Dank. Wir kommen noch zu einer nächsten Interpellation. Entwicklung vom Personalaufwand vom Laboratorium der Urkantone. Vortrag vom Landrat Alois Arnold, 65.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Interpellation Entwicklung Personalaufwand vom Laboratorium der Urkantone. Die Zukunft der Kantonsfinanzen beschäftigt uns seit längerer Zeit. Von den Sparmaßnahmen betroffen sind alle Direktionen, auch im Bereich des Personalaufwands. Haben wir seit längerer Diskussionen über die zukünftige Kostenentwicklung. Etwas anderes gesehen, dass uns bei den Konkordaten und bei den interkantonalen Vereinbarungen, die Kantonsregierungen und das Parlament nicht direkt Einfluss nehmen. Dennoch macht es Sinn, auch die Kosten für solche Konkordate in Zahlen zu fassen. Ziel der Konkordate wäre eigentlich Zusammenarbeit unter den Kantinen, wo effizient, professionell, aber auch kostengünstiger sind. Ein solches Konkordat stellt das Laboratorium der Urkantine dar, wo im Bereich Kantonschemiker im Kantonstierarzt enthalten. In der Jahresrechnung vom Laboratorium der Urkantin fällt auf der enorme Anstieg im Personalaufwand. So klettern allein in den letzten 5 Jahren Personalkosten von 6.167.000 im Jahr 2010 auf 7.209.000 im Jahr 2015 noch. Zur Deckung der Mehrkosten sind Beiträge in der Konkordatskantine erhöht worden, somit die Staatskasse zusätzlich belastet. Dass weitere belastete Gebühren zur Deckung der Kosten das kantonale Gewerbe. Wir bitten deshalb den Regierungsrat um Auskunft von folgenden Fragen. Erstens, wie gedenkt der Regierungsrat im Rahmen von den allgemeinen Sparmaßnahmen vom Kanton auch die Mittel von den Konkordaten mit einbeziehen. Zweitens, weshalb steigen die Personalkisten im Laboratorium der Rührkantine in den vergangenen 5 Jahren um fast 16%, obwohl in diesem Bereich vom Kantonstierarzt keine akute Tierseuche zu kämpfen war. Drittens, gibt es Entwicklungen bei den Personalkosten Unterschied zwischen den Bereichen Kantonschemiker und Kantonstierarzt? Viertens, wie viel Stellenprozent weisen der Kantonschemiker und der Kantonstierarzt aus? Und wie viele Fluktuationen im Personal sind in diesen beiden Bereichen? Fünftens, wie die Entwicklung von den Personalkosten beim Laboratorium ist zu erwarten von der Regierung in den nächsten 5 Jahren. Im Namen des zweiten Unterzeichners Christian Ornert danke ich für die Antwortung von diesen Fragen.
Besten Dank, Herr Landrat Arnold. Die Vorstösse gehen jetzt zur Beantwortung an den Regierungsrat und wir werden bei Gelegenheit wieder darüber diskutieren. Das nächste Traktandum 1.2, Einsetzung von einer nichtständigen landrätlichen Kommission. Da darf ich das Wort im Landratsvizepräsident Christoph Schillig geben.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es geht hier bei diesem Traktandum um einen Grundsatzentscheid zu einer Spezialkommission für den Um- und Neubau vom Kantonsspital Uri. Falls der Landrat dem Antrag folgt und eine Spezialkommission einsetzt, wird die Ratsleitung anschliessend in der Ratsleitungssitzung ein Pflichtenheft erstellen und Mitglieder unter Vorsitz dieser Kommission wählen, damit sie rechtzeitig für die Kreditvorlage ihre Arbeit aufnehmen kann. Eine kurze Begründung für das Anliegen. Die Kreditvorlage für einen Um- und Neubau vom Spital wurde normalerweise von den 3 Kommissionen FICO, GSUCO und Baukommission bearbeitet. Das ist schon fast der halbe Landrat. Vorgesehen bei der Spezialkommission wäre, dass es eine 11er-Kommission gibt, aufgeteilt auf Fraktionen, 3 CVP, 3 FDP, 3 SVP, 2 SP-Grün. Nach der Kreditvorlage wäre aber eigentlich der Schluss für den Landrat. Eine Spezialkommission könnte auch nach der Kreditvorlage als Aufsichtskommission noch tätig bleiben bis zum Abschluss des Bauprojekts. Wir sind auch der Meinung, dass in einer Spezialkommission Fachkompetenzen gebündelt sind und durch das gezielter und effizienter geschaffen werden kann. Und es ist auch nach GO Artikel 52 weiterhin möglich, dass Mitberichte von einer anderen Kommission verlangt werden können. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie dem Antrag werden folgen. Danke.
Besten Dank. Es ist ja voraus schon viel diskutiert worden, viele Argumente sind schon erwähnt worden, dafür und dagegen. Gibt es zusätzliche Argumente, gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint Landrat vor Daniel sein zu Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, meine Argumente haben Sie im Wesentlichen schon gehört, aber zum einen würde ich noch gerne fragen, was für Kompetenzen die frische Kommission wird haben. Ist das eine Sachkommission? Ist das eine Fachkommission? Wie sind die Kompetenzen der bestehenden Kommissionen geregelt? Wir haben, was die soll und was die kann, wissen wir bis jetzt nicht. Und ich habe es schon angedeutet, oder? Das Kantonsspital hat eine sehr grosse Wirkung auf den Kanton, auch finanzpolitisch. Liebe Kollegen von der Finanzkommission, wenn ihr die Kompetenzen abgeben und darüber können zu beraten. Und gerade so ganz einfach ist ja die ganze Geschichte noch nicht. Ich habe es aufgezeigt, wie welchem Kostenrahmen was man jetzt steht tut, oder? Und bereits schon die Tatsache, dass man von 115 Millionen redet und die 9 Millionen für einen Abbruch und für die Sanierungskosten nicht offengelegt hat, in dem Sinne, dass man das zu den Gesamtkosten gerechnet hat. Das macht kein Bauherr. Die Abbruchkosten nicht dazu rechnen. Das ist, gelinde gesagt, in der Sprache in den Zeiten von Trump alternative Fakten. Und zum zeitlichen Ablauf. Am 15. März haben wir, meine ich, die nächste Landratssession. Am 16. März. 16. März ist die erste Sitzung von der Spezialkommission geplant. Wie, wenn die Fraktionen sich noch darüber unterhalten, wie die wenn man die Aufgaben könnte gestalten und wie dass man Kompetenzen dort regeln. 140 Millionen die Finanzierung in der FiKo nicht zu beraten und nur in einer Spezialkommission. Welche Kompetenzen haben die zwei Kommissionen? Und dort fährt jetzt durcheinander an. Der Vorteil, dass man quasi nur einmal muss informieren muss, sehe ich einfach schlicht und, weg nicht, schlicht und ergreifend nicht. Weil, und es ist abgelehnt worden, es wird auch von Seite der Regierung nicht nur ein Regierungsrat oder eine Regierungsrätin zuständig sein, es werden auch dort mehrere sein. Und ich gehe schon davon aus, dass die sämtliche können über das Projekt erschöpfend Auskunft geben in den ständigen Kommissionen, wenn wir sie jetzt haben. Und sonst, wenn sie es nicht kennen, wäre ja dann noch die GO da, die dort dann noch Ausnahmen regelt. Also, ich wiederhole mich. Ich glaube nicht, dass wir etwas Gutes machen. Jetzt husch husch im Hinblick auf die Einsetzung von der Spezialkommission. Es sind viele Fragen offen. Es muss unter grossem Zeitdruck zu sein eingesetzt werden. Ich frage mich, warum das das erst jetzt auftaucht, die Frage, ob das, welche Gründe das hat. Das hat man Mitte vom letzten Jahr einfach können diskutieren und auch den entsprechenden Gremien beraten. Ich empfehle Ihnen, das Ganze zu versenken, zurückzuweisen und verbunden mit dem Auftrag, das über aufzugleisen, Kreditbegehren durch die ständigen Kommissionen, die bestehenden, zu beraten. Und nachher kann man es, wenn es noch braucht, immer noch einsetzen. Und noch ein Wort zum Schluss. Wir haben beispielsweise, auch da gibt es staatspolitische Fragen, da können aufteichen, kein einziges Mitglied in der vorgesehenen Liste von dieser Spezialkommission. Also die STAKO beispielsweise ist gar nicht vertreten.
Besten Dank. Das Wort geht an Landrat Rudi Zkraken.
Frau Präsidentin, meine Damen und meine Herren. Ich habe eine Anschlussfrage. Frau Präsidentin hat gesagt, dass die Ratsleitung jetzt also das Pflichtenheft zusammenstellt. Meine Frage ist, wer segnet das Pflichtenheft euch ab? Kommt das nachher vor den Landrat? Auch trotzdem, wenn die Hälfte der Mitglieder in den verschiedenen Kommissionen verteilt sind, würde ich gerne eine Antwort auf diese Frage haben. Und wir denken schon gut daran, dass wir alles zusammen super können abwickeln in den verschiedenen Aufgaben, die die Kommissionen haben. Weil wenn wir uns dann nicht einig sind vor dem Volk, dann wird es dann sicher dort noch eine Diskussion geben.
Wird das Wort weiter noch verlangt? Herr Landrat Rudi Zkraken. Entschuldigung, Herr Landrat Rudi Katri, danke.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vielleicht schnell zum Votum von Dani vorher, respektive der CVP-Fraktion. Also ich denke, wir müssen nicht Fragen stellen, die eigentlich schon beantwortet sind. Logischerweise hat dann so eine Kommission keine andere Kompetenzen als die Kommissionen, die es jetzt schon gibt. Und es steht ja im Entwurf der Ratsleitung drin, was die Aufgaben von dieser Kommission können sein können. Und mit diesen Aufgaben, denke ich, kann man sich auch zufriedenstellen. Die Aufgaben können in die richtige Richtung gehen. Natürlich kann man das da und dort noch ausarbeiten. Die Kommission kann eigentlich nichts anderes machen, anstatt das Geschäft zu prüfen, wie es auch in dem Entwurf drin steht, mitbricht, so oder so können erstellt werden. Die jetzigen Kommissionen, FiKo, Bau-Kommissionen und so weiter, können ja nach wie vor ihre Aufgabe wahrnehmen. Also, ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, die Kommission, wir haben noch Zeit. Nein, ich glaube, wir haben eben keine Zeit mehr. Weil es ist wichtig, dass so eine Spezialkommission von Anfang von so einem Geschäft oder Projekt funktioniert und nicht im Vorfeld schon Entscheidungen oder Abhandlungen getroffen worden sind, wo die Kommission keine Aufgabe und keine Funktion hat. Ich würde jetzt da mal ein bisschen positiv voranschauen, dass das nicht ein optimaler Prozess war. Ich glaube, das haben wir jetzt gehört. Aber ich muss auch mit anderen Worten sagen, die Ratsleitung hat wirklich gemacht, was sie können machen. Es ist ein Entwurf auf dem Tisch, was die Kommission für eine Funktion und Aufgabe hat. Schauen wir dich positiv führen, geben der Kommission die Chance und vor allem packen wir das Geschäftsspital jetzt an. Weil die Zeit drängt, das kommt irgendwann vor das Volk, du hast noch einen Haufen Arbeit zu leisten, vor allem Überzeugungsarbeit zu leisten. Und es wäre schade, wenn ein paar Ungereimtheiten der Entscheid von dieser Kommission zu vertagen.
Ja. Das Wort geht noch an Landrat Pascal Blöchlinger.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte noch reagieren wegen einem Mitglied von der STAKO. dass die auch als angeregt wurden, dass die auch dabei wären. Also wir haben jetzt das Spitalgesetz, wo wir jetzt heute behandelt, und dort hat die Stadt eigentlich schon keine Bedenken gehabt, staatspolitisch, um irgendwie einzugreifen. Und wenn das durchkommt, dann wird der ganze Bau auch in diesem Rahmen durchgeführt, und von dem her sehe ich jetzt da keine Notwendigkeit, dass staatspolitische Sicht da in dieser Kommission da muss dabei sein. Außerdem, wenn dann etwas, wenn man hört oder auch uns zugetragen wird, dass etwas falsch könnte laufen, können wir immer unsere Mittel ergreifen und dort nachforschen und dahinter gehen. Also von dem her sehe ich jetzt, dass ein staatspolitisches Mitglied dort dabei sein müsste, nicht als nötig. Und es würde es einfach noch mal ein bisschen mehr aufbleiben. Ich danke.
Besten Dank. Das Wort geht an die Landrätin Céline Huber.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will die Diskussion nicht unnötig verlängern, aber ich habe jetzt hier die Aufgabe bzw. das E-Mail, das wir gestern noch bekommen haben. Ich weiss nicht, ob das alle noch lesen können, aber offenbar sind da schon gewisse Arbeiten gemacht worden, was die Aufgaben und auch das Pflichtenheft betrifft. Und wie schon gesagt wurde, wir haben jetzt keine Gelegenheit gehabt, über das auch Fragen zu stellen oder zu beraten, im Sinn von der Verifizierung eben von den Kompetenzen. Und ein Satz da drin ist für mich schon fragwürdig, oder was bedeutet denn die Kommission an sich, was auch die Antragstellung anbelangt. Und zwar haben wir unter Ziffer 1 Aufgaben von der Kommission im Rahmen von der Kreditbewilligung. Statt die Kommission ist zuständig, den Baukredit für den Um- und Neubau des Kantonsspitals Uri zu beraten und dem Landrat Antrag zu stellen. Ist es denn wirklich die Spezialkommission, die den Antrag stellt? Oder sind das nicht die anderen Kommissionen? Und die Spezialkommission hat einfach die Funktion von Mitberichten zu erstatten? Oder wie muss ich das verstehen? Also auch da stellen sich für mich gewisse Fragen, wie sich denn die Kompetenzen von der FICO, von der Baukommission und dann von dieser Spezialkommission eben überschneiden. In dem Sinn glaube ich eben, wenn sich nur schon da Fragen stellen, ist es doch einfach wichtig, dass man im Vorgang sauber klären, welche Kompetenzen hat die Baukommission, welche Kompetenzen hat die Finanzkommission und vor allem, wer tut wann Antrag stellen. Also, ich weiss nicht, vielleicht kann mir das nur jemand kurz verifizieren. Besten Dank.
Besten Dank. Das Wort geht weiter an Landrat Georg Simmen.
Präsidentin, meine Damen und Herren, ich wollte eigentlich auf Céline Huber entgegnen, aber ich mache es vielleicht gleich schnell. Auch auf Seite der Finanzkommission stellt sich natürlich die Frage, ob wir noch Mitbericht machen oder nicht. Wir haben mal einen provisorischen Termin festgelegt, wo wir uns würden informieren. Wir werden nachher selbstverständlich noch diskutieren, ob das noch notwendig ist, wenn die Spezialkommission jetzt schon eingesetzt ist. Aber mir ist ganz klar, Finanzkommission, Baukommission, Gesundheitskommission hat die Kompetenzen, die sie bis jetzt immer gehabt hat und die sie selber wahrnehmen. Wenn eine Gesundheitskommission das Gefühl hat, sie will da mehr informiert sein, kann sie Gesundheitsdirektorin, Baudirektor, Finanzdirektor, wer auch immer, einladen und sich direkt informieren. Also da dürfen wir ja gar nicht den Weg nehmen. Ich meine, man dürfte die Kommission auch nicht überschätzen. Eine Kommission ist ja vorberatend und vorbereitend eigentlich. Die Hauptkompetenz ist immer beim Landrat, für Entscheidungen zu fällen. Und auch die Antragsgeschichte, selbst wenn jetzt die Spezialkommission den Antrag machen würde, ist es unbenommen, dass eine Gesundheitskommission etwas dazu sagt, dass eine Baukommission etwas dazu sagt, dass wir als FICO etwas dazu sagen. Da müssen wir uns nicht kastrieren, auf Deutsch gesagt. Da können wir weiterhin unsere Rechte wahrnehmen. Und vor allem, wenn es dann solche Probleme gibt, im finanziellen Bereich, werden wir als FICO dann sowieso noch sehr genau anschauen und dann auch vielleicht von dieser Spezialkommission direkt oder auch dann die Leute mal selber einladen, wenn das so sollte sein. Der Vorteil ist wirklich von dieser Spezialkommission, du kannst in einem Abwisch alle informieren, alle drei Regierungsräte können an die Sitzung kommen. Es ist breit informiert, der direkte Informationsfluss, falls notwendige Fraktionen, findet dann eigentlich durch die Spezialkommission statt. Es haben alle die gleichen Fakten. Denn wenn jetzt der FICO vom Finanzdirektor etwas gehört und Gesucho von der Gesundheitsdirektorin etwas gehört, dann sage ich, hast du je nachdem ein bisschen andere Ansichten in dem Ganzen drin. Und darum bin ich wirklich der Meinung, das Ganze ist eigentlich genug vorbereitet. Man kann die Spezialkommission einsetzen. Man hat auch schon genug unter den Fraktionen geredet miteinander. Und auch das Pflichtenheft, wie es jetzt einmal auflegt, das ist nichts weltbewegend, etwas Außerordentliches. Ich denke, da ist die Ratsleitung kompetent genug, um das nachher sauber umzusetzen.
Besten Dank. Das Wort geht noch einmal an Landrat Vizepräsident Christoph Schiller.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, selbstverständlich kann das Geschäft auch mit bestehenden Kommissionen beraten werden. Für einen Kredit wäre das jetzt gesucht gekommen und dann wäre die FICO wahrscheinlich mit einem Mitbericht und die Baukommission mit einem Mitbericht. Die Ratsleitung hat dort die Ansicht, dass nachher, wenn man noch eine Spezialkommission würde setzen, dass das zu einem Bruch käme und dass der Wissensverlust herum wäre. Und eben die Frage ist, wie geht man nachher mit dem Infofluss um? Oder vorher oder nachher? Es ist eine optimale Lesung, glaube ich, wird es nicht geben so. Also es gibt immer wahrscheinlich gewisse Überschneidungen. Und es ist auch möglich, dass man Mitbericht könnte verlangen von den Kommissionen, wenn es eine Spezialkommission gibt. Die Ratsleitung macht euch mit dem Pflichtenheft einen Vorschlag zuhanden von der Kommission. Also die Kommission kann dort nachher, es ist auch ihre Aufgabe zu überprüfen, die Kommission, was für Kompetenzen sie dort wahrnehmen will. Und von dem her ist das ein Vorschlag, den wir jetzt da so machen. Ja, vorgesehen wäre, dass es als Aufsichtskommission wäre, weil es würde dann auch eine Begleitung von dem ganzen Bauprojekt geben. Wenn es eine Sachkommission wäre, wäre es mit dieser Kreditvorlage nachher abgeschlossen und der Landrat hat eigentlich nie mehr zu tun mit dem ganzen Projekt.
Ja, das Wort geht noch einmal an Landrat Alois Zurflue.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Frage vom Kollegen Zgrake ist nicht beantwortet. Meine die Kommissionen, die wir haben, die werden gewählt, immer am Anfang der Legislatur. Und die Aufgaben von denen sind in der Verfassung und im Gesetz und in Verordnungen und in der GO sind genau geregelt. Und jetzt wird irgendwie, wenn ich so eine Spezialkommission, eine nichtständige, oder wenn der Häufer liegt, so eine Kommission einsetzen, die Pflicht wird vom Ratsbüro gemacht, also, das widerspricht doch allen Vorschriften und Reglementen, die wir haben. Das geht doch gar nicht. Das Pflichtenheft muss doch der Landrat absegnen. Und heute, wenn wir die Kommission heute wählen, müssen die mit Namen da aufgelegt werden irgendwo. Und sonst ist doch das alles nicht sauber. Also, ich verstehe die Welt nicht so ganz. Und wenn dieser Präsident von der FICO dem zustimmen, sich sagen, was soll das? Das hätte doch mit einem Vorgang, wo da irgendwo seit der Vorschrift entsprechen, überhaupt nichts da. Es tut mir leid. Also, das, für meine Augen geht das so nicht. Aber, der Rechtsdienst wird das angeschaut haben, ich weiss es nicht. Für mich ist das alles ein bisschen schnell geschossen, was wir jetzt da machen. Danke.
Besten Dank. Das Wort geht noch an Landrat Christian Arnold.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich stelle einen Ordnungsantrag, dass wir über das Geschäft dann abstimmen. Wir haben zwei Anträge, einfach vielleicht kurz noch. Ich glaube, wir machen jetzt wirklich Politik kompliziert, dass sie schon ist. Also mit diesen Diskussionen, Fragen, die wir so aufwerfen, ein Stückchen hat man gesagt, wir wollen bis die Ratsleitung delegieren. Die Ratsleitung hat einen Entwurf gemacht von dem Pflichtenheft. Da haben wir die Möglichkeit, jetzt noch Stellung zu nehmen. Wir haben die Möglichkeit, auch im Nachhinein, wenn wir die Kommission einsetzen, hat man die Möglichkeit, da die Fragen noch aufzuwerfen, respektive da noch zu bereinigen. Und einfach betreffend Vermischung, ich glaube, wir haben schon gesehen, wir diskutieren auf der einen Seite über ein Bauprojekt, also über einen Kostenrahmen, über das Bauprojekt selber. Und auf der anderen Seite, so habe ich zumindest interpretiert, ist es die Absicht oder das Ziel hauptsächlich von der Spezialkommission, dass die eben das dort begleiten machen, im Bau selber, oder? Also wenn der Baukredit eine Sturen ist, dann müssen wir auch auf alles, was ich nicht hoffe, über einen Nachtragskredit nachher noch diskutieren, im Rat selber. Aber sonst ist das Volk hätte abgestimmt, dann sollte der Bau realisiert werden. Und dann geht es darum, dass wir eben dort für das die Spezialkommission eben eingesetzt hat, wo die über die Jahre uns nachher eigentlich das begleiten. Aber ich glaube, grundsätzlich ist was hätte müssen gesagt werden. Und darum stelle ich den Ordnungsantrag, dass wir da dann abstimmen. Danke.
Besten Dank. Gibt es noch Wortmeldungen zum Ordnungsantrag? Landrat Fuhrer, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist jetzt ja an der Diskussion entsprechend aufgezeigt worden, wie kontrovers das ist. Es ist nicht vorbereitet und jetzt die Diskussion mit dem Ordnungsantrag abzuwürgen, ich weiss nicht, ob das dem demokratischen Grundverständnis entspricht.
Stimmen über einen Ordnungsantrag ab. Wer dafür ist, dass man jetzt den Ordnungsantrag annimmt und nachher zur Abstimmung kommt und das mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dagegen ist, mit der Minus 0 bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 39 Ja zu 20 Nein bei 2 Enthaltungen dem Ordnungsantrag zugestimmt. Damit komme ich zur Abstimmung über die Einsetzung von einer Spezialkommission um- und Neubau Kantonsspital. Wer dafür ist und dem Antrag von der Ratsleitung folgt, dass man eine Spezialkommission um Neubau Kantonsspital einsetzt, soll das mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dagegen ist, mit der Minus-Taste, 0 bei Enthaltungen. Auch diese Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 41 Ja zu 17 Nein bei 3 Enthaltungen dem Antrag zur Einsetzung von einer Spezialkommission um- und Neubau Kantonsspital zugestimmt. Die Wahl, wie das in der Geschäftsordnung, und das ist ja in der Geschäftsordnung geregelt, dass die Ratsleitung eine nichtständige Kommission einsetzen kann und auch die Wahl vornehmen, das werden wir in der anschliessenden Ratsleitungssitzung machen. Das Spital begleitet uns heute ein bisschen länger. Wir kommen, wie Sie in der Traktandenliste zugestimmt haben, zuerst zur Motion von der CVP-Fraktion zur Revision des Spitalgesetzes. Wem darf ich da das Wort geben? Das Wort geht ab Frau Landrätin Klaus. Entschuldigung, zur Motion. Das Wort geht ab Zweitunterzeichnerin Claudia Giesler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Die CVP-Fraktion hat in ihrer Motion vom 25. Mai 2016 gefordert, dass vor der Abstimmung zum Baukredit für Um- und Neubau vom Kantonsspital Uri am Landrat die Revision vom Gesetz über das Kantonsspital Uri sowie ein Bericht mit Erläuterungen zur Spitalstrategie über das Jahr 2020 vorliegen wird. Der Regierungsrat kommt dieser Forderung heute mit dem Geschäft 2.1 von der Traktandenliste an. Für die Beantwortung des Vorstosses dankt die CVP-Fraktion dem Regierungsrat. Sie wird dem Antrag vom Regierungsrat die Motion von der CVP-Fraktion als materiell erledigt am Protokoll abzuschreiben, zustimmen. Der Bericht und Antrag vom Regierungsrat erwähnt der Fachbericht, der unter anderem die Prüfung von der Rechtsform vom Kantonsspital Uri durch die PricewaterhouseCoopers AG beinhaltet. Auf eine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen mit anderen geprüften Rechtsformen ist leider verzichtet worden. Ebenso auf einen Vergleich mit anderen Spitälern betreffs eigene Strategie. In der Eigentümerstrategie für das Kantonsspital Uri hält der Regierungsrat unter Punkt 7 Information und Transparenz fest. Darin wird aufgeführt, dass der Spitalrat der Regierungsrat jährlich mit dem Geschäftsbericht sowie der Jahresrechnung über die Leistungserbringung und das finanzielle Ergebnis vom Spital orientiert. Vor wichtigen strategischen Entscheiden konsultiert der Spitalrat den Regierungsrat bzw. die zuständige Direktion und er informiert über die Vorkommnisse mit hoher strategischer Relevanz. Die Gewichtung der Relevanz muss konkurrent mit der politischen Ebene sein. Der Informationsaustausch zwischen dem Regierungsrat und dem Spitalrat muss eng und zielgerichtet sein, damit der Regierungsrat seine Pflichten als Eigner, Leistungsbesteller und Finanzierer erfüllen kann. Mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung im Jahr 2012 ist ein politisch gewollter Wettbewerb entstanden. Die Zahl der Operationen, insbesondere bei Verengungen der Herzkranzgefäße und an der Wirbelsäule nach einem Bandscheibenvorfall sowie der Ersatz von Knie und vom Hüftgelenk durch eine Prothese haben schweizweit in den vergangenen Jahren markant zugenommen. Für die Spitäler sind Patientinnen und Patienten mit solchen Operationen lukrativ. Betriebswirtschaftliche Aspekte sind unbestritten wichtig. Aber nicht alles medizinisch Machbare trägt zum Heil bei und ist finanziell verantwortbar. Trotz Wettbewerb gilt, medizinisch-ethische Prinzipien müssen über der Wirtschaftlichkeit stehen.
Besten Dank. Gibt es jetzt noch Wortmeldungen zur Motion? Dann gehen wir kurz durch. Motion von der CVP-Fraktion zur Revision vom Spitalgesetz. Erstens Ausgangslage, zweitens Antwort vom Regierungsrat, drittens Empfehlung vom Regierungsrat. Geschützt auf die Überlegungen empfiehlt der Regierungsrat dem Landrat, die Motion als erheblich zu erklären. Wer dafür ist, dass man die Motion erheblich erklärt, soll das bitte mit der Plus-Taste bestätigen. Wer dagegen ist, mit der Minus-Taste und Null-Taste bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 60 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung die Motion als erheblich erklärt. Wir kommen gerade zur Umsetzung von dieser Motion, Totalrevision vom Gesetz über das Kantonsspital, die neue Verordnung über das Kantonsspital und die Genehmigung von der Eigentümerstrategie vom Regierungsrat vom Kantonsspital. Ich darf im Präsident von der GSUKO, Simon Stadler, gerade das Wort geben.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zum Eintreten mache ich gerade Ausführungen zu allen drei Vorlagen. Und der Grundgedanke von diesen drei Vorlagen besteht darin, dass man klare Trennung zwischen den Aufgaben vom Kanton als Leistungssteller und vom Spital als Leistungserbringer macht. Dass man dem KSU viel unternehmerische Freiheit gibt, ohne dass man dabei die öffentlichen Interessen vernachlässigt werden. Dass man eine klare Trennung zwischen der Eigentümerstrategie vom Regierungsrat und der Unternehmensstrategie vom Spitalrat macht. Und man will bewährt erhalten und dort, was sinnvoll ist, zweckmässige Neuerungen einführen. Ich glaube, das ist wichtig und wenn wir im Hinterkopf behalten, wenn wir die Vorlagen beraten. Ich mag aber nicht mehr den ganzen Bericht wiederholen und gehe jetzt einfach zu den Punkten, wo wir zu den einzelnen Vorlagen diskutiert haben. Zuerst zum Gesetz. Das KSU ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt vom Kanton. Es gehört dem Kanton und wir haben uns darum gefragt, was passieren würde, wenn das Kantonsspital pleite würde gehen. Als erstes haben wir uns gesagt, wird man den Spitalrat ersetzen. Wenn das KSU an den Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könnte, muss das Spital geschlossen werden und vermutlich der Kanton für x Millionen Grad stehen und das KSU finanziell sanieren. Das wäre aber sicher ein Geschäft vom Landrat. Wenn das Spital Liquiditätsprobleme haben würde, müsste das KSU vermutlich auch Geld vom Kapitalmarkt besorgen oder via Überbrückungskredit Finanzprobleme lösen. Wenn das über Darlehen oder Bürgschaften nicht passieren kann, müsste es über den Kanton mit einer speziellen Vorlage passieren. Würden wir das als Landrat eine drastische Verschlechterung der Finanzlage vom KSU merken? Der Urner Landrat hat die Oberaufsicht und wir sind davon überzeugt, dass wir als Landrat bereits auf die Anzeichen von den dunklen Wolken, die würden aufziehen, die Nullbremse würden ziehen. Weil wir können ja die Entwicklungen anhand vom Globalbudget erkennen. Man muss jetzt aber da nicht den Tieflottwand malen. Für uns ist aber wichtig, dass das KSU der Regierungsrat als direkte Aufsichtsbehörde immer auch umfassend über die finanzielle Situation vom KSU informiert und dort wir als Landrat vom Regierungsrat auch gut und frühzeitig informiert werden. Das KSU hat eine eigene Rechtspersönlichkeit. Es ist darum wichtig, dass das KSU auch alle notwendigen Versicherungen abschließt, damit der Kanton nicht zur Kasse gebeten werden kann. Unter dem Artikel 4 ist gefragt worden, ob das neue Spitalgesetz nicht ein Freipass für das KSU ist, Bereich vom KSU auszulagern. Wir haben uns aber versichert, dass eine Auslagerung von ganzen Abteilungen nicht im Sinn vom Kanton ist. Das Spital soll aber Kompetenz erhalten, nicht alle Aufgaben vom Leistungsauftrag selber erfüllen zu müssen. Es soll aber ermöglicht werden, Kooperationen einzugehen, dort wo es sinnvoll ist. Für solche Kooperationen sprechen vielleicht wirtschaftliche, aber auch qualitative Gründe. Hier ist auch ein Antrag gestellt worden, dass die Auslagerungen nur passieren können, wenn sie durch Zustimmung vom Landrat abgesegnet werden. Der Antrag ist aber von der GSUKO klar abgelehnt worden. Wir sind ja einfach der Meinung, dass das Hauptziel von dem ganzen Gesetz ist, dass man dem KSU mehr Flexibilität gibt. Beim Artikel 12 ist ein Antrag gestellt worden, der verlangt hat, dass man die Lohngleichheit zwischen Frau und Mann und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Gesetz verankern soll. Auch dieser Antrag ist von der Kommission abgelehnt worden. Der Zusatz wiederholt eigentlich übergeordnetes Recht und muss nicht dringend in diese Vorlage hineingenommen werden. Mit der Ablehnung von dem Antrag hat aber die Kommission absolut nicht zum Ausdruck gebracht, dass die Lohngleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht wichtig sind. Das gehört zu den fortschrittlichen Arbeitgebern, wo wir als KSU dann, als solches anschauen. Auch unter dem Artikel 12 ist ein Antrag gestellt worden, dass man sich von der Seite vom KSU mit dem Personalverband um einen Gesamtarbeitsvertrag bemühen soll. Die Spitalleitung hat uns aber überzeugen können, dass KSU bereits heute sehr gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennt. Das zeigt nur schon die 40% der Mitarbeitenden, die Teilzeit angestellt sind. Ebenfalls sind die Angestellten vom KSU der Pensionskasse Uri angeschlossen. Und zu guter Letzt, die Arbeitnehmenden werden in der Lohnstufe entlohnt, bei denen, wo das Geschlecht eigentlich schlussendlich keine Rolle spielt. Jetzt nur zu den Hauptdiskussionspunkten der Verordnung. Die Kommission hat festgestellt, dass sich der Regierungsrat bei der Erarbeitung der drei Vorlagen immer wieder auf das UKB-Gesetz und die Eigentümerstrategie vom Regierungsrat über die UKB angelehnt hat. Darum hat es auch hier Diskussionen gegeben, wieso der Landrat denn nicht auch den Spitalrat wählen, wie man das beim Bankrat kennt. Von der Seite der Regierung ist uns aber erklärt worden, dass man nicht einen politisch zusammengesetzten Spitalrat möchte. Es soll sich vor allem aus Personen zusammensetzen, die über betriebswirtschaftliche und medizinische Fähigkeiten verfügen. Aus der Kommission ist darauf hingewiesen worden, dass die FINMA Kriterien für einen Bankrat aufstellt, die die Kandidatinnen und Kandidaten erfüllen müssen. Wenn man solche Kriterien auch für den Spitalrat anwenden würde, würde eigentlich die Wahl vom Spitalrat durch einen Landrat nicht mehr im Weg stehen. Ich muss hier an dieser Stelle aber sagen, dass kein Antrag in der Kommission gestellt worden ist. Und unsere Kommission wird sich gerne einig vom Regierungsrat über das von ihm für die Wahl vom Spitalrat aufgestellte Anforderungsprofil informieren lassen. Die Kommission hat auch einen Wunsch vom Regierungsrat entsprochen und nur am Artikel 2 geändert, sodass unter dem Artikel 2 der Landrat Darlehen und Bürgschaften für das KSU gewährt. Das war ein Versehen gewesen, das haben wir im Gesetz nur falsch übernommen. Darum haben wir das auch gerade im Kommissionsantrag genommen. Bei Artikel 7 ist ein Antrag gestellt worden, dass der Spitalrat die Anzahl Mitglieder und die Zusammensetzung der Spitalleitung definiert, wobei er namentlich die Bereiche Medizin, Pflege und Betriebswirtschaft berücksichtigt. Im alten Spitalgesetz ist das so ausdrücklich formuliert. Zuko ist informiert worden, dass er der gelebten Praxis entspreche. Wir sind der Meinung, dass die Definierung so einen Sinn macht, wenn man das schon so macht und das nachher auch gerade so kann die Verordnung öffnen. Unter dem Artikel 11 stellt Zuko einen weiteren Antrag. Wir sind der Meinung, dass das vom Kantonsspital erstellte Entwicklungs- und Finanzplan der zuständigen Direktion, aber auch der zuständigen landrätlichen Kommission zur Kenntnis gebracht werden soll. Wir sind davon überzeugt, dass das die Kommission interessieren muss. Wir sind der Meinung, dass wir als Landrat, die den Leistungsauftrag absegnen wollen, einen Einblick in den Entwicklungs- und den Finanzplan haben sollen. Für eine richtige Erfüllung unserer Aufgabe ist das absolut notwendig. Die Kommission muss den Globalkredit prüfen und der Landrat muss ihn dann absagen. Das kann man nur machen, wenn man über einen Entwicklungsplan und den Finanzplan informiert ist. Alles andere wäre aus unserer Sicht nicht seriös. Und jetzt kommt er nur zum Letzten, zur Eigentümerstrategie. Die können wir ja nur absegnen oder genehmigen, besser gesagt, oder mit Direktiven zurückweisen. Auf der Seite 9 von der Eigentümerstrategie wird erwähnt, dass das Kantonsspital bei Bedarf eine geschützte Operationsstelle bereithalten muss. Aus der Kommission ist gefragt worden, ob das nicht auch im Militär Schattdorf sichergestellt werden könnte. Der GOPS ist aber bereits vorhanden und wird bestehen bleiben und dann nachher auch in Neubau übernommen. In der Kommission ist auch hier darauf aufmerksam gemacht worden, dass das Personal in der Eigentümerstrategie nicht erwähnt worden ist. Dabei ist es auch nicht erwähnt, wie der Umgang mit dem Personal sein sollte. Wir haben uns aber erklärt, dass die Spitalleitung die Philosophie und die Strategie beim Umgang mit dem Personal festsetzen muss und die Eigentümerstrategie der falsche Ort wäre. Unter dem Punkt 5.3.3 haben wir die längsten Diskussionen geführt. Wir hatten dabei drei Fragenkomplexe gehabt. Die einen von den Kommissionsmitgliedern haben das Gefühl gehabt, es bräuchte keine variable Entschädigung von der Spitalleitung, weil es falsche Anreize arbeiten könnte. Andere Mitglieder haben gefunden, dass man eine variable Entschädigung anhand von Kriterien wie Nachhaltigkeit nicht messen könnte. Und die dritte Gruppe hat gefunden, dass ein Bonussystem sinnvoll ist, wie man das auch von der Privatwirtschaft kennt. Die Kommission hat schlussendlich den Antrag abgelehnt, die Eigentümerstrategie zurückzuweisen. Aber es hat sich gezeigt, dass das hier ein sensibler Punkt von dieser Vorlage ist. Einzelne Mitglieder der Kommission wünschen sich für die Zukunft, dass bei der Festsetzung von variablen Vergütungen bessere und messbarere Ziele in Zukunft niedergeschrieben werden. Jetzt komme ich noch kurz zur Motion von der Patricia Taniot und von der CVP-Fraktion. Zuko ist mit der Beantwortung von der Abschreibung von der Motion von der CVP einverstanden und sieht den geforderten Punkt als erfüllt. Jetzt kommt er zu den Anträgen. Wir beantragen Ihnen, das Gesetz über das Kantonsspital Uri zuhanden der Volksabstimmung zu verabschieden. Zweitens, die Verordnung über das Kantonsspital mit den vorliegenden Ergänzungen durch die Kommission zu beschließen. Die Eigentümerstrategie vom Regierungsrat für das Kantonsspital Uri zu genehmigen. Viertens, die Motion von der CVP-Fraktion als materiell erledigt am Protokoll abzuschreiben. Zum Schluss möchte ich mich bei der Barbara Bär und ihrer Mannschaft bedanken. Ebenfalls möchte ich mich bei meinen Kommissionsmitgliedern bedanken. Es ist für mich bis jetzt eine der interessantesten Sitzungen gewesen. Es ist sehr konstruktiv diskutiert worden. Ich bin recht stolz auf unsere Kommissionsmitglieder, wie sie sich da in die Vorlage eingekniet haben. Herzlichen Dank.
Besten Dank. Ist das Wort zum Eintreten weiter verlangt? Das Wort geht an die Landrätin Nicole Katri.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit der letzten Revision des Gesetzes über das Kantonsspital Uri im Jahr 2000 hat sich auf nationaler Ebene einiges getan. Mit der Revision des Gesetzes, der neu erstellten Verordnung und der Eigentümerstrategie wird diesen Gegebenheiten Rechnung getragen. Aus unserer Sicht bietet es allen Beteiligten eine Grundlage für unternehmerische Freiheiten und mehr Flexibilität. Und wie Ludwig Börner schon gesagt hat, gibt es tausende Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Der vorliegende Bericht und Antrag ist an der Fraktionssitzung von der FDP, die Liberalen Uri, ausführlich diskutiert und behandelt worden. Zuerst haben vor allem die Aufgabenkompetenzmatrix Anlass zur Diskussion gegeben. Es hat sich in der Fraktion die Frage gestellt, ob die Unternehmensstrategie vom Kantonsspital nicht am Landrat zur Kenntnisnahme sollte vorgelegt werden, damit Veränderungen und Weiterentwicklungen frühzeitig erkannt werden können. Das Kantonsspital steht aber als Unternehmen in der Konkurrenz mit anderen Spitälern und eine Kenntnisnahme durch den Landrat würde die Veröffentlichung der Dokumente mit sich bringen. Andere Spitäler hätten somit Zugriff auf strategische Überlegungen vom Kantonsspital. Das ist in einer freien Marktwirtschaft hinderlich und unerwünscht. Denn wer teilt schon gerne solche Überlegungen mit seinen Mitstreitern? Zusätzlich hat ja die zuständige landrätliche Kommission ja jederzeit das Recht, die strategischen Unterlagen einzusehen, sollte es erforderlich sein. Eventuelle Vorstösse zum Gesetz und Verordnung und der Eigentümerstrategie seitens SP Grün ist auch in unserer Fraktionssitzung schon vorgängig diskutiert worden. Um es vorwegzunehmen, unsere Fraktion wird alle Vorstösse grossmehrheitlich ablehnen. Kurz folgende Überlegungen dazu, die uns dazu bewegt haben. Eine Ergänzung im Artikel 4, wie es die SP Grüne würde allenfalls empfehlen, ist eine Einschränkung in der unternehmerischen Freiheit und somit unerwünscht. Der Regierungsrat und die zuständige Direktion werden ja laufend über Strategie und Entwicklungsabsichten informiert. Sie können somit über das Leistungsprogramm bzw. über einen Auftrag jederzeit lenkend eingreifen. In der Bundesverfassung ist im Artikel 8 Absatz 3 steht, dass beim Ausführen von gleichwertiger Arbeit Anspruch Anspruch auf gleichen Lohn besteht. Außerdem verpflichtet das Gleichstellungsgesetz die Arbeitgeber, Lohndiskriminierungen zu beseitigen. Somit ist es aus unserer Sicht nicht notwendig, einen gleichlautenden Passus ins Gesetz aufzunehmen. Dann noch zum dritten Punkt, bei der Eigentümerstrategie. Eine fixe Entschädigung der Mitglieder in der Spitalleitung ist aus unserer Sicht nicht zielführend. Bereits heute besteht die Entschädigung von der Spitalleitung aus einem fixen und einem variablen Anteil. Es kann davon ausgegangen werden, dass, wie in anderen Unternehmungen auch, Mitglieder von der Spitalleitung Jahresziele erhalten. Ferner davon ist auszugehen, dass diese Ziele messbar sind und somit kann aufgezeigt werden, welchen Einfluss deren Umsetzung auf einen laufenden Betrieb hat. Infolgedessen ist es aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt und auch in Praxis nahe, dass ein Teil der Infolgedessen ist es aus unserer Sicht eben gerechtfertigt und praxisnah, dass ein Teil von der Entschädigung als Variable ausgestaltet ist. Die Fraktion ist für Eintreten, wird im Gesetz über das Kantonsspital oder Verordnung vom Kantonsspital inklusive den Änderungen von der GSUKO sowie der Eigentümerstrategie vom Regierungsrat zum Kantonsspital und der materiellen Erledigung grossmehrheitlich zustimmen.
Besten Dank. Das Wort geht an die Landrätin Petra Simme. Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Im Namen der SVP-Fraktion darf ich Sie über die Beratung von dem Geschäft dieser Fraktion informieren. Aufgrund von der bundesrechtlichen Neuerungen ist die Revision des Gesetzes über das Kantonsspital notwendig geworden. Gleichzeitig sind mit der Verordnung und der Eigentümerstrategie zwei wichtige zusätzliche Handlungsfelder verankert worden. Dank der guten Information seitens der Regierung und der Spitalverantwortlichen haben wir in unserer Fraktion das doch umfangreiche Geschäft gut strukturiert können beraten. Unsere Fraktion ist sich der grossen Bedeutung von dieser neu geschaffenen Gesetzesgrundlage, Verordnung und Eigentümerstrategie bewusst. Gerade auch im Zusammenhang mit dem Um- und Neubau auf dem Kantonsspital ist es unumgänglich, verlässliche Grundlagen für alle Beteiligten zu schaffen. Mit den vorliegenden gesetzlichen Grundlagen ist eine gute Lösung gefunden worden. Die erforderliche Trennung zwischen der Aufgabe vom Kanton und der Aufgabe vom Spital wird damit gewährleistet. Ebenso die notwendige, möglichst grosse unternehmerische Handlungsfreiheit vom Spital. Trotzdem hat gerade der Punkt dieser Fraktion zu einigen Fragen geführt. Wie viel Handlungsspielraum braucht ein erfolgreich geführtes Unternehmen wie das Kantonsspital und welche Risiken für die öffentliche Hand sind damit verbunden? Die Unsicherheiten sind ja aus den Vernehmlassungsantworten zu entnehmen gewesen. Positiv zu bemerken, dass die Thematik von den Verantwortlichen erkannt worden ist und teilweise in die Vorlage eingeflossen ist. Tatsache, dass jetzt der Landrat die Eigentümerstrategie, das Leistungsprogramm und den Leistungsauftrag sowie die Jahresrechnung, Geschäftsbericht und Entlastung vom Spitalrat genehmigen, sowie über die gemeinwirtschaftlichen Leistungen und deren Vergütungen, Bau und Unterhalt der Gebührlichkeiten, Darlehen und Bürgschaft für Betriebseinrichtungen entscheidet, hat unsere Fraktion wohlwollend zur Kenntnis genommen. Der Miteinbezug vom Landrat ist nach Meinung der SVP-Fraktion zwingend notwendig, da die Akzeptanz in der Bevölkerung für die zukünftige Entwicklung des Kantonsspitals nicht zuletzt auch davon abhängen tut. In diesem Zusammenhang wird darum unsere Fraktion auch alle Anträge von der GSUKO unterstützen, namentlich Artikel 2 und 3 der Verordnung mit dem Zusatz Darlehen und Bürgschaften und die damit verbundene Änderung von Artikel 3. Die Änderung ist bereits aus der Vernehmlassungsantwort aufgenommen worden und ist damit als Korrektur zu verstehen. Sowie die Änderung von Artikel 7 Absatz 2. Der Spitalrat bestimmt die Mitgliederzahl und die Zusammensetzung der Spitalleitung. Er berücksichtigt dabei namentlich die Bereiche Medizin, Pflege und Betriebswirtschaft. Begründung dazu. Die SVP-Fraktion erachtet es als richtig, dass gerade in einer Verordnung wie der vorliegenden die direkt Betroffenen in jedem Fall an vorderster Front vertreten sind. Gerade in der Spitalverordnung kehren diese Bereiche auch namentlich erwähnt und damit von vornherein Klarheit schaffen. Artikel 11 Absatz 1. Das Kantonsspital erstellt einen Entwicklungs- und Finanzplan und bringt ihn der zuständigen Direktion sowie der zuständigen landrätlichen Kommission zur Kenntnis. Begründung dazu. Für die SVP-Fraktion ist es im Sinn der Transparenz ebenfalls richtig, den Informationsaustausch auch in Bezug auf zukünftige Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Kantonsspital der zuständigen landrätlichen Kommission zu erörtern. Bei der Eigentümerstrategie hat der Punkt über die Vergütungen von der Spitalleitung, Entschuldigung, mit einer zusätzlich variablen Entschädigung zu längeren Diskussionen geführt. Einerseits ist es gängige Praxis in der Wirtschaft, dass zusätzlich leistungsbezogene Entschädigungen ausgezahlt werden. Auf der anderen Seite haben sich einige in der Fraktion gefragt, ob der Anreiz in einer Eigentümerstrategie für ein Kantonsspital richtig ist. Schlussendlich aber hat sich die Mehrheit dieser Fraktion jedoch dafür entschieden. Die Aussage im Bericht und Antrag, dass die Totalrevision vom Gesetz über das Kantonsspital Uri und die neue Verordnung keine unmittelbare finanzielle und personelle Auswirkungen haben, hat zur Frage geführt, was in diesem Kontext das Wort unmittelbar wohl bedeutet. Auf diese Frage werden wir wohl heute keine Antwort können erwarten. Die SVP-Fraktion wird auf alle drei Geschäfte eintreten, dem Gesetz und der Verordnung zustimmen und die Eigentümerstrategie genehmigen.
Besten Dank. Wird das Wort weiter verlangt zum Eintreten? Das Wort geht an Landrat Kurt Giesler.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die CVP-Fraktion hat an ihrer Sitzung am 26. Januar 2017 die Vorlage Gesetz und Verordnung für das Kantonsspital und die Eigentümerstrategie beraten. Sie hat beschlossen, allen Anträgen vom Regierungsrat unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen der GSUKO zuzustimmen. Das erwähnte Vorlagenpaket ist grundsätzlich ein Spagat zwischen drei Aspekten. Erstens geht es darum, also geht es um die Gewährung von möglichst grosser unternehmerischer Freiheit für das Management vom Spital. Zweitens geht es um die Realität, dass die vom Kantonsspital erbrachten Leistungen nicht kostendeckend sind. Und drittens geht es um den berechtigten Anspruch der Bevölkerung, dass über geeignete Steuermechanismen seitens der Behörden die Erwartungen an die ärztliche Versorgung kann erfüllt werden. Die Partnerschaft zwischen Spital und Kanton könnte man umgangssprachlich als Vernunft-Ehe bezeichnen. Die Beziehung macht Sinn, weil für getrennte Wege das Geld nicht reicht. Zum Punkt unternehmerische Freiheiten. Das Kantonsspital ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Es ist eine eigene Rechtspersönlichkeit und wird als Unternehmen geführt. Das bedeutet, dass der Spitalrat und die Spitalleitung entsprechende Kompetenzen haben müssen. Bezüglich der nicht kostendeckenden Leistungen. Es ist bekannt, dass neben dem, dass der Kanton 55% der Pauschale für die stationären Behandlungen zahlt, er auch die nicht deckten Kosten von rund 5 Millionen jährlich als Globalbudget trägt. Das bedeutet, dass der Landrat über das Globalbudget indirekt auch den Gewinn oder den Verlust vom Kantonsspital beeinflussen kann. Zu den Steuermechanismen. Aus rechtlicher Sicht gibt es grundsätzlich keine finanzielle Haftung vom Kanton bezüglich Spital. Trotzdem würde im Extremfall, wenn also die Unternehmung Spital nicht mehr funktioniert, der Kanton die ärztliche Versorgung müssen sicherstellen. Schlussendlich trägt also der Steuerzahler alle Risiken. Entsprechend sind Steuermechanismen für die Risiken vorhanden sein, um die Risiken zu minimieren. Zu diesem Punkt sind folgende Einflussmöglichkeiten zu erwähnen. Der Entwicklungs- und Finanzplan wird der zuständigen Direktion zur Kenntnis gebracht, gemäss Verordnung Artikel 11. Der Landrat genehmigt das Leistungsprogramm, gemäss Verordnung Artikel 2b. Und der Landrat genehmigt die Jahresrechnung, den Geschäftsbericht und die Entlastung vom Spitalrat, gemäss Verordnung Artikel 2d. Zuletzt noch der Kommentar zu den drei kritischen Punkten. Erstens die aufgeregte Diskussion bezüglich variablem Lohnanteil. Für die Leitung vom Spital ist aus meiner Sicht ein Sturm im Wasserglas. Variable Lohnanteile auf Stufe Geschäftsleitungen sind ein nützliches Mittel für die Leistungsförderung. Das zu verunmöglichen wäre ein wesentlicher Rückschritt, insbesondere weil heute das bereits erklärte Praxis ist im Spital. Zweitens bezüglich der Möglichkeit, dass das Spital Aufgaben auslagern kann. Das, denken wir, ist wichtig und es soll auch in diesbezüglichen Antragsflut verhindert werden. Unternehmerische Freiheiten in diesem Punkt sollen gewährt werden. Zuletzt noch das Gesetz muss grundsätzlich auf das Notwendige reduziert werden und deshalb ist der Zusatz bezüglich Lohngleichheit von Mann und Frau und die Förderung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht da drin abzubilden. Die Aspekte sind bereits in der übergeordneten Gesetzgebung enthalten. Das Fazit: Es ist eine ausbalancierte Vorlage, um den verschiedenen Ansprüchen im Spannungsfeld von unternehmerischer Freiheit und Vertretung der Interessen der Bevölkerung über Steuermechanismen gerecht zu werden. Wir sind für Eintreten und werden allen Anträgen vom Regierungsrat unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen der GSUKO zustimmen.
Besten Dank. Das Wort geht noch an Landrat Toni Moser.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, aus Sicht von Fraktion SP und Grüne ist das vorliegende Gesetz und Verordnung dazu eine gute Gesetzesgrundlage für das Kantonsspital, um unter den Gegebenheiten von der neuen Spitalfinanzierung, die seit 2012 gilt, erfolgreich wirken und wirtschaften zu können. Das heisst aber nicht, dass es nach unserer Beurteilung kein Verbesserungspotenzial an dieser Vorlage gäbe. Dafür ist ja unsere parlamentarische Beratung auch da, und damit Verbesserungen noch eingebracht werden können. An dieser Vorlage begrüssen wir besonders, dass das Kantonsspital weiterhin eine Institution vom kantonalen öffentlichen Recht bleibt. Damit bleibt der Kanton, der ist ja schliesslich für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung verantwortlich, mit Regierungsrat und Landrat beim Kantonsspital und bei seiner weiteren Entwicklung eingebunden. Das ist aus unserer Sicht ganz ein wichtiger Punkt. Besonders unterstützen wir auch die explizite Auftrag als Kantonsspital für die Begleitung und Betreuung von sterbenden Patientinnen und Patienten sowie ihren Bezugspersonen. Gegenüber der regierungsrätlichen Vorlage erachten wir die Anträge der GSUD-Kommission zu der Verordnung als Verbesserung und werden deshalb die Korrektur bei Artikel 2 3 sowie die Präzisierungen im neuen Absatz 2 bei Artikel 7 und die Ergänzung bei Artikel 11 in Absatz 1 unterstützen. Wir sind aber auch überzeugt, dass es, wie ich schon gesagt habe, im Gesetz noch Optimierungspotenzial gibt. So wären wir bei Artikel 4, unternehmerische Tätigkeit, eine aus unserer Sicht notwendige Änderungs- oder Ergänzungsantrag einbringen, denn wir sind der Ansicht, dass bei Übertragungen von wichtigen Aufgaben an Dritte der Landrat das letzte Wort haben soll. Beim Artikel 12 Personenrecht, Personalrecht und Personalvorsorge wären wir die beiden bereits angesprochenen Anträge einbringen, weil wir überzeugt sind, dass die Lohngleichheit von Mann und Frau und auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei einem Betrieb wie im Kantonsspital zentrale Bedeutung hat, auch im Wettbewerb um gutes, qualifiziertes Personal bestehen zu können. Zudem erscheint es uns angebracht, dass das Kantonsspital wie andere Spitäler, viele Spitäler in der Schweiz, einem Gesamtarbeitsvertrag beibricht. Unsere Anträge wären wir im Rahmen der Debatte einbringen und dann auch noch einmal kurz begründen. Nicht überzeugt ist die Fraktion der Eigentümerstrategie vom Regierungsrat für das Kantonsspital. Einerseits fehlen uns in der Strategie Überlegungen und Vorstellungen vom Regierungsrat zur wichtigsten Ressource vom Kantonsspital, nämlich dem Personal, allen Angestellten, die sich mit viel Engagement für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einsetzen. Andererseits halten wir es für grundsätzlich falsch, dass die Spitalleitung zusätzlich zum Fixen noch mit einem variablen Anteil entschädigt werden soll. Wir werden deshalb einen Antrag auf Rückweisung mit Direktiven stellen. Die Fraktion von SP und Grünen ist für Eintreten auf die Vorlage und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Besten Dank. Eintreten ist... Entschuldigung, Frau Regierungsrätin, Gesundheitsdirektorin, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Das heute geltende Kantonsspitalgesetz ist, wie Sie ja auch schon erwähnt haben, aus dem Jahr 2000. Es ist geprägt vom Geist vom New Public Management. Das heisst, das heutige Gesetz ist damals so schlank wie möglich ausgestaltet worden und mit einer klaren Trennung von den politisch-strategischen Aufgaben vom Kanton und der betrieblich-operativen Aufgaben vom Spital. Die wohl wichtigste Neuerung damals war die Entpolitisierung. Auch das ist in Ihren Eintretensvoten schon erwähnt worden. So ist der Spitalrat in den letzten 17 Jahren allein nach den unternehmerischen und den medizinischen Kriterien zusammengesetzt gewesen. Die geltende Gesetzgebung, die hat sich auch in den vergangenen Jahren bewährt und das soll auch so im neuen Gesetz eben beibehalten werden. Warum braucht es aber trotzdem die Totalrevision? Sie haben es teilweise schon erwähnt, ich tue es aber gerne noch einmal aufzeigen. Die Regelung vom Bund über Planung und Finanzierung der Spitalleistungen, das ist geändert worden. Seit dem Jahr 2012 läuft alles nach dem neuen KVG und damit verbunden ist auch mehr Wettbewerb unter den Spitälern und die neue Finanzierung tut auch Anreize für alle Beteiligten schaffen. Der zweite Punkt, der Regierungsrat hat seine Beteiligungspolitik neu definiert. Mit der Grundlage bildet eben die PCG-Richtlinie, die nach der Revision vom UKB-Gesetz jetzt eben auch Anwendung beim Kantonsspitalgesetz sollen finden und da sollen umgesetzt werden. Ein wichtiger dritter Grund ist sicher, ein modernes Spital muss rasche und flexible Reaktionen können, schnell agieren, um im Markt von der freien Spitalwahl, aber auch im Kampf um eben gutes Spitalpersonal heute können zu bestehen. Die neue Spitalgesetzgebung, die schafft dafür die guten Voraussetzungen. Vor diesem Hintergrund hat dann auch die Neugestaltung vom Kantonsspitalgesetz nach folgenden Grundgedanken stattgefunden. Die klare Trennung zwischen der Eigentümerstrategie vom Regierungsrat und der Unternehmensstrategie vom Spitalrat, die soll beibehalten werden. Es soll auch eine klare Trennung beibehalten werden zwischen dem Kanton als Leistungsbesteller, das, was Sie mit dem Leistungsprogramm auch immer definieren, und dem Spital als Leistungserbringer, wo dazu verpflichtet wird. Es soll aber auch so viel unternehmerischer Handlungsfreiraum wie möglich soll gegeben werden, ohne dabei aber die Interesse vom Kanton auch zu vernachlässigen. Und Transparenz und einfache die Finanzierungsregelung, wie wir es für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen haben, soll auch weiterhin beim Kanton können definiert sein. Also Sie tun ja jedes Jahr auch mit dem Globalkredit beschließen über die gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Und schließlich ganz ein wichtiger Teil, es soll bewährt weitergeführt werden und sinnvolle Neuerungen sollen Platz finden. Neuerungen sind ja die Genehmigung vom Geschäftsbericht durch den Landrat. Bis anhin war es nur zur Kenntnis gewesen. Dann die Entlastung damit auf dem Spitalrat, das soll eine Neuerung sein, die Ihnen als Landrat zugeteilt wird. Dann die Genehmigung von der Eigentümerstrategie vom Regierungsrat und die Gewährung von allfälligen Darlehen und Bürgschaften. Ein wichtiger Teil ist sicher auch, dass wir uns das nochmal bewusst werden im Rahmen vom strategisch-baulichen Gesamtprojekt, also von der Planung für das KSU, hat sich der Regierungsrat im Jahr 2012 dafür ausgesprochen, dass das KSU im alleinigen Besitz vom Kanton soll bleiben. Auf dieser Grundlage haben auch die ganzen Planungen für den Um- und Neubau stattgefunden. Das war die Basis. Das ist auch im neuen Gesetz so verankert. Auf diese Weise wahrt der Kanton als Eigentümer seine berechtigten Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten, um eben auch die künftigen Kosten und Lasten zu Lasten vom Steuerzahler und vom Prämienzahler möglichst tief können zu behalten. Auch nach der neuen Gesetzgebung hat der Landrat wichtige Aufgaben und Kompetenzen, die unverändert sollen bleiben. Das ist nämlich die Oberaufsicht, die beim Landrat ist. Dann ist es die Genehmigung vom Leistungsprogramm, wo Sie abschliessend beraten. Bestimmung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und dann ihre Vergütung und dann eben auch Genehmigung vom Jahresbericht. Ich danke Ihnen bestens für Ihre Rückmeldungen auch aus den Fraktionen, Ihre positiven Berichterstattungen jetzt bereits zum Eintreten zu dieser Gesetzesvorlage und innerhalb der Beratung dann ich gerne nachher auch zu Fragen noch weiter Antwort geben. Danke vielmals.
Besten Dank. Eintreten ist nicht bestritten und gilt als beschlossen. Bevor wir jetzt eine Detailberatung geben, würde ich die Session unterbrechen. Und wir möchten bis am 10 ab 10, also am 10 ab 10, würden wir hier in der Beratung weiterfahren.